Wir lernen heute Menschen kennen, so ein bisschen stellen Sie sich vor, und es ist immer so, wir stoßen auf irgendwelche Menschen, lernen die kennen, und manchmal ist es so, wir treffen Menschen und die können einen sofort in Beschlag nehmen mit den Themen, die ihnen auf den Herzen liegen. Das sind dann so die Menschen, also wenn Sie von einem Marathon sprechen, dann willst du am liebsten auch sofort loslaufen. Wenn sie von ihrem Garten erzählen, dann willst du auch sofort anfangen zu gärtnern. Wenn sie von ihrem Lieblingsfußballverein sprechen, dann hegst du für diesen Verein auch sofort eine große Sympathie. Immer wieder laufen wir solchen Menschenfängern über den Weg. Bei Bayern garantiert nicht, DJ. Bei manchen Menschen ist es aber ganz genau andersrum. Manche Menschen müssen erleben, dass gerade wenn ihnen eine Sache ganz besonders am Herzen liegt, sie erleben müssen, dass sie ausgerechnet in dieser großen Vorliebe andauernd anecken und auf massiven Widerstand stoßen. Und in der Bibel finden wir auch so einen Menschen, der anstellen kann, was er will, der immer wieder auf Widerstand stößt, gerade mit der Sache, die ihm ganz besonders seit am Herzen liegt. Und der wird uns in der Apostelgeschichte erzählt, das ist der Apostel Paulus. Das ist hier ein Phantombild, das hat man so irgendwie so nach Schilderung und Gemälden, hat es irgendeine Polizeibehörde mal angelegt, als ihnen langweilig war. Ja, Paulus ist eigentlich dazu prädestiniert, ein Apostel der Juden zu sein. Und es gibt wenige Menschen in seiner Zeit im Judentum, die in der Lage sind, ihm intellektuell das Wasser reichen zu können. Aber die Erkenntnis, die Paulus als Christ dann seinen Landsleuten auch vermittelt, die erreicht sie gegen ihren Willen. Und so passiert es, dass wenn er zu Juden spricht, immer nur ganz wenige Menschen seiner Botschaft folgen und die große Mehrheit mit blankem Hass reagiert und Gewalt. Also es gibt starke Widerrede, lautstarken Protest und es kommt zu Tumulten. Und trotzdem versucht es Paulus immer wieder, er gibt da nicht auf und spricht immer wieder aus einer ganz großen Liebe heraus zu seinem Volk. Und in Römer 9, Abvers 1 gibt er uns einen Einblick in sein Inneres. Da heißt es, oder da schreibt er selbst, was ich nun sage, sage ich in der Gegenwart von Christus. Es ist die Wahrheit. Ich lüge nicht und der Heilige Geist bestätigt es mir durch mein Gewissen. Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Das sagt hier nicht irgendwer, das sagt der, den wir als den Apostel der Heiden kennen. Und der wäre bereit, alles in die Waagschale zu werfen, wenn noch bloß seine Landsleute das erwählte Volk Christus als den Messias anerkennen würde. Ja, Paulus ist zuallererst trotzdem immer noch Jude. Und wenn es nach ihm ginge, da würde er viel lieber unter Juden leben und wirken und da von Jesus weitererzählen. Und das ist ja interessant, also wenn jemand, der so stark auch im Judentum halt verwurzelt ist, wie kommt er dazu, dass der ein Apostel der Heiden wird? Und das hat sehr stark auch damit zu tun, wie er Christ wird. Und das ist auf der Straße nach Damaskus, da offenbart sich ja Christus ihm. Und damit wird bei dem Paulus alles zertrümmert, was ihm bis zu diesem Zeitpunkt wichtig war. Dass Christus sich ihm offenbart und dass Paulus erlebt, dass er von Christus angenommen wird, obwohl er die Kirche verfolgt hat, das macht ihm deutlich, dass es im Grunde nicht zuallererst auf das ankommt, was er als richtig erkannt hat. Also das verschafft ihm diesen Abstand zu dem, was ihm als gläubigen Pharisäer wichtig war. Und das verhilft ihn auch zu seiner inneren Freiheit. Und im Philipperbrief, Kapitel 3, Abvers 5, spricht er im Rückblick so über seine Zeit im Judentum. Da sagt er, wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und das Wort Dreck, das ist eigentlich das SCH-Wort, was wir hier im griechischen Original zu stehen haben. Und wir kriegen hier in dieser Textschilderung, kriegen wir so das Echo mit von dem, was vor Damaskus anfängt, dass nämlich sein persönliches Lehrgebäude zertrümmert wird. Und das, obwohl es ja nicht mehr falsch ist. Also er bezieht sich auf die Bibel, er bezieht sich auf die Heilige Schrift und er legt die Bibel aus. Aber er hat nur vergessen, Christus an entscheidender Stelle mit einzubeziehen. Und diese Erfahrung macht Paulus in der Folgezeit sehr misstrauisch gegenüber festen Lehrgebäuden, gegen jede Erkenntnis. In 1. Korinther 1, Abvers 22 stellt er fest, die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Ja, und dann, es liegt eigentlich schon fast auf der Hand. In 1. Korinther 8, Vers 1, da geht es dann um die Sache mit den Götzenopfern. Das war so eine Auseinandersetzung, welche Art von Fleisch darf man essen? Und die Christen, die aus dem Judentum kamen, sagten, naja, das ist ja hier den heidnischen Götzen so geweiht, das ist, darf man nicht essen, dann machen wir uns unrein. Und die Christen aus dem Heidentum sagten, na wieso, ist das sowieso nur Hokuspokus, die gibt's ja gar nicht, können wir essen. Und da stellt Paulus gleich zum Anfang fest, was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Egal, ob man aus dem Heidentum oder aus dem Judentum, alle wussten, worum es ging und was es richtig war. Nur es waren unterschiedliche andere und unterschiedliche Erkenntnisse. Und dann schreibt Paulus weiter, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut man auf. Und so, da müssen wir uns mal überlegen, das sagt ja nicht irgendwie so ein lockerer Turnschuh-Evangelist, sondern das sagt jemand, der halt aus dem Judentum kommt, der eigentlich ein Pharisäer ist. Und das ist selbst heute, wenn ich, also ich habe vor einiger Zeit mal so mit Interviews so gelesen, so mit Juden, die mit nicht-jüdischen Lebensriten konfrontiert werden und die in einem säkularen Umfeld lesen. Da waren so mehrere Schilderungen. Die sind irgendwie als Kinder, als Jugendliche immer nur in jüdischen Gemeinschaften aufgewachsen und dann auf einmal sitzen sie in einem Restaurant. Und einer erzählt, dass er sich fast hätte übergeben müssen, als er sah, dass ein Mann, also der isst so eine Scheibe Braten und dann hat er dazu halt ein Brötchen und da ist Butter drauf. Und der isst beides zusammen, auch für uns eine ganz normale Sache, halt einen Cheeseburger oder so zu essen. Aber Milch und Fleisch zusammen, das ist im Judentum, ist das eine unreine Sache. Und der sitzt in dem Restaurant, sieht es und er muss sich fast übergeben. So schlimm ist es für den. Meint ihr, der Paulus musste sich nicht erst überwinden? Wir haben in der Apostelgeschichte haben wir noch die Sache, der Petrus, der kriegt ja diese Vision und da sind lauter unreine Tiere drin, sieht er da so ein Tuch, was vom Himmel herabkommt und der Petrus lehnt das ab gegenüber Gott und er sagt, niemals, Herr, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Und bei Paulus war das sicherlich am Anfang auch nicht anders, aber die Liebe siegt über die Erkenntnis. Und wir merken so, dieses Weg, das, was zu Damaskus passiert, das führt dann dazu, dass aus einem fanatischen Pharisäer, einem Sektierer und Gotteskrieger, der auch Blut an seinen Händen hat, dass daraus derjenige wird, der das Christentum zu dem macht, was es heute ist. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, ohne Paulus würden wir nicht hier sitzen. Paulus, der war mit Sicherheit klüger als wir alle, der aber in der Lage ist, nach Damaskus, es ist seine Erkenntnis, sein intensives Studium, alles irgendwie auf den äußersten Punkt zu bringen, alles noch korrekter zu machen, das hinten anzustellen, aus Liebe zu Christus, die er gerade in den Menschen entdeckte, die, mit denen sein Volk nichts zu tun haben konnte. Und damit kann er umgehen. Der ist dann in der Lage, praktisch das auch so zu erkennen. Sein Herz ist immer bei den Juden, aber er merkt, ja, mein Auftrag, der ist woanders. Und dieses aus Liebe zu Christus, darauf kommt es auch heute an. Jesus sagt, daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist nicht immer einfach. Das merken wir, wenn wir in den Briefen des Neuen Testamentes lesen. Es war nicht einfach, untereinander immer das so zu leben. Und vor allen Dingen merken wir das im ersten Korintherbrief. Also da, wie die Schwierigkeiten auch gehabt haben, untereinander zu leben. Aber was heißt das für uns heute? Also wenn Jesus sagt, daran soll jedermann erkennen, wenn ihr Liebe und einander habt, das, was Paulus uns immer wieder sagt, wie kann das heute aussehen? Und als ich darüber so nachgedacht habe, da fiel mir der letzte Sonntag an. Und da hatten wir unser Seminar über Schrifterkenntnis gehabt. Ich habe mich über die gute Resonanz gefreut, über die Gemeinschaft. Und in einer kreativen Einheit ging es darum, sein Leben als Haus zu malen, jeder für sich. Das sah dann ein bisschen besser aus als hier. Und wir saßen aber alle so an Tischen halt in einem Raum zusammen. Und so am Anfang zeichnete jeder so vor sich hin, still vor sich hin, aber dann fing der eine oder andere an zu sagen, ach Mensch, da habe ich ja diesen Raum vergessen. Oder ach Mensch, da muss ich ja noch das machen. Und wie mache ich das mit dem Raum? Hier, ach die Werkstatt, ich brauche unbedingt eine Werkstatt. Der andere überlegte sich, ja, wie mache ich das mit dem Fernsehraum? Ach und den Weinkeller, den habe ich auch noch gar nicht. Hier ist noch eine Riesenrutsche. Und irgendjemand dann auf einmal, oh, ich habe ja den Heizungsraum noch vergessen. Und so wie jeder so ein bisschen auch so für sich selbst erzählte, das kam dann auch, das stieß auf Resonanz bei den anderen. Oh, das habe ich ja auch nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Brauche ich das? Und wie gehe ich damit um? Und ich habe das so wahrgenommen, wir haben uns in diesem Malen, es ist sicherlich so ein bisschen so eine einfache Aufgabe, haben wir uns gegenseitig inspiriert. Und im Nachhinein waren das ganz tolle, unterschiedliche Häuser, die jeder so gezeichnet hat, ganz originelle Sachen. Und ich würde sagen, wir haben uns da gegenseitig inspiriert. Und das ist für mich ein tolles Bild für Gemeinde. Wir sind zusammen unterwegs und da geht es darum, dass wir uns gegenseitig beim Bau unseres persönlichen Glaubenshauses inspirieren. Wir müssen es nicht so machen, wie unsere Nachbarn. Ja, also ich habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, wenn ich jetzt anfange so mit Heizungsraum und Keller und Küche und Bad, dann werde ich gar nicht mehr fertig. Habe ich weggelassen, obwohl natürlich jedes Haus braucht eine Heizung. Das weiß ich als studierter Architekt auch. Wir müssen es nicht so machen, so wie unsere Nachbarn. Aber auch wenn es jemand anders macht als ich, dann kann mich das weiterbringen. Und vielleicht auch nur, weil mich das eventuell ärgert und ich dann Dinge hinterfragen, die mir dann helfen, meine eigene Position noch eindeutiger auf den Punkt bringen zu können. Jeder baut sein persönliches Gotteshaus und zusammen bauen wir hier an seinem Reich sehr verschiedene Menschen, denen nur die Liebe zum Auferstandenen gemeinsam ist. Aber das ist eine bessere, das ist eine gute Grundlage. Das reicht aus. Das ist besser als jede Erkenntnis. Amen.